Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Eröffnet wird der Vormittag mit einem Thema, das allzu oft eigentlich gar keines ist, nämlich mit Frauenhandel in der Schweiz. Viel wurde erreicht, einige Täter inzwischen auch verurteilt. Grund zur Beruhigung aber ist das nicht, denn immer noch leiden viel zu viele Frauen unter den brutalen Misshandlungen ihrer Peiniger und viel zu viel Unrecht geschieht immer noch im Verborgenen. Was tun, um allfällige blinde Flecken aufzudecken? Darüber diskutiert Maja Brändli in der Freitagsdebatte mit Susanne Seiter, Geschäftsleiterung des FITZ, der Fachstelle gegen Frauenhandel, und mit Peter Rüecker, Leiter Kommissariate bei der Zürcher Stadtpolizei.
Peter Rüecker, 55 Frauen sind in Zürich im letzten Jahr von Menschenhandel betroffen gewesen. Im Kanton Genf war es ein Fall. Ist Zürich so ein verrufenes Pflaster?
Wir haben in Zürich eine sehr große Prostitutionsszene. Ich kann Ihnen sagen, dass allein das letzte Jahr 1170 Frauen neu in die Prostitution einstiegen. Wir schauen hin und weil wir hinschauen, kommen wir auch auf Fälle.
Susanne Seiter, der Europarat hat eine Konvention gegen Menschenhandel verfasst und die Schweiz steht jetzt kurz davor, diese Konvention zu unterschreiben. Tut die Schweiz damit das Richtige?
Also die Schweiz tut absolut das Richtige, indem sie die Europaratskonvention gegen Menschenhandel ratifiziert, aber sie tut das Richtige nur halb.
Frauenhandel ist illegal, es ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, das kann man nicht dulden in der Schweiz, das liegt auf der Hand. Im Gegensatz zu vielen anderen Ermittlern in der Schweiz, Herr Rüecker, haben Sie sich schon länger gegen Menschenhandel eingesetzt, warum?
Es ist eine längere Geschichte, wenn ich mich zurückerinnere, begannen wir mit dem ersten Fall im Jahr 2003, als sich eine Frau ohne Gepäck, nur gerade mit dem, was sie an sich hatte, an die Polizei wandte und angab, sie sei ausgebeutet worden. Da stiegen wir erstmals ein und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen, weil es ist eine der schlimmsten Formen von Ausbeutung von Menschen, von Frauen. Und auch wenn die Ermittlungen sehr schwierig sind, lohnt es sich, dagegen vorzugehen. Und es lohnt sich bei jedem Opfer, wenn immer möglich, dieses auch aus den Fängen der Menschenhändler zu entziehen.
Susanne Seiter, die FITZ, die macht das ja schon ganz lange, sich engagieren gegen Frauenhandel. Was ist Ihr persönliches Engagement?
Ja, wir machen das wirklich schon sehr lange. Seit über 25 Jahren engagieren wir uns für den Schutz und die Würde von Betroffenen von Frauenhandel. Was uns antreibt, ist die wirklich brutale Missachtung von Menschenrechten, die diese Frauen erfahren. Und wir haben ja sehr lange dann auch versucht, diesen Missstand zu bekämpfen, also indem wir wirklich auch versucht haben, Schutzmaßnahmen aufzugleisen, Betreuungsmaßnahmen aufzugleisen und haben dann festgestellt, das reicht nicht. Das braucht wirklich die Zusammenarbeit aller involvierten Akteure, nichtstaatlicher und staatlicher Akteure, um den Schutz der Betroffenen von Mädchen- und Frauenhandel zu gewährleisten. Und haben dann vor über 7 Jahren eine spezielle Interventionsstelle aufgebaut, die Interventionsstelle Makasi.
Jetzt arbeiten Sie ja sehr nah mit der Zürcher Stadtpolizei zusammen. Das ist ja nicht ganz so einfach wahrscheinlich gewesen am Anfang. Da kommt eine NGO mit Frauenhandelsgeschichten zur Polizei und sagt, können wir zusammenarbeiten? Das war nicht gerade Liebe auf der Tür.
Ich glaube, man hat sich wirklich auch ein Stück weit aneinander rantasten müssen. Ich selber bin zu dem Zeitpunkt noch nicht in der FITZ gewesen. Meine Kolleginnen erzählen mir heute noch, immer wenn wir das Thema anschneiden, dass man wirklich sich gegenüber gesessen hat und so seine Klischees und Stereotypen im Kopf hatte. So die Polizei auf der einen Seite und die Feministinnen in Anführungsstrichen auf der anderen Seite.
Es ist schon so, es gab da Anlaufschwierigkeiten und ich denke, üben wie drüben hatten wir auch unsere Klischees und eigentlich mit der Arbeit sahen wir eben, dass wir letztlich dasselbe Ziel haben und das diente auch dazu, Klischees abzubauen. Wir mussten ja merken, was machen wir mit dem Opfer, weil die Polizei hat keine Möglichkeit und auch keine Kapazität, um eben traumatisierte Opfer sehr eng zu begleiten, zu betreuen, praktisch rund um die Uhr für sie da zu sein. Das schaffen wir nicht. Und wir merkten dann, das kann eben geboten werden von FITZ Makasi und Wir waren da sehr froh. Und es ist einfach nicht so, dass wir dann zu Resultaten kommen, wenn wir möglichst schnell die Frauen nun einer Befragung zuführen, sondern solche Frauen, die oftmals sehr, sehr schlimme Sachen erlebt haben, die müssen zuerst zur Ruhe kommen und sich dann auch in einem gewissen Prozess, wo sie eben auch selbstständig soll entscheiden können, dann eben sagen, okay, ich begebe mich in ein Verfahren rein, das ganz, ganz schwierig wird, oder ich mache es eben nicht.
Ich denke, dass die Polizei da eine ganz wichtige Rolle spielt und auch eine gewisse Empathie, also das muss ja auch eine gewisse Empathie da sein, um überhaupt dieses Ausmaß an Brutalität und Gewalt auch ein Stück weit nachempfinden zu können und sich für die Frauen einzusetzen. Wir sind aber auch, das muss ich auch sagen, wir sind in unterschiedlichen Rollen. Und ich glaube, dass wir so gut zusammenarbeiten, liegt auch daran, dass wir diese unterschiedlichen Rollen akzeptieren. Unsere Rolle ist die Rolle der Opferberatung. Es ist nicht unsere Aufgabe, sozusagen als verlängerter Arm der Polizei eine perfekte Opferzeugin zu präsentieren. Und da grenzen wir uns natürlich auch ab. Oft spüren wir natürlich auch den Druck der Polizei. Wir können das auch nachempfinden. Die wollen natürlich so schnell wie möglich auch Tempo. Dann zu Ergebnissen kommen, damit sie ihre Ermittlungen fortführen können. Und wir haben aber die Aufgabe zu schauen, wie geht's der betroffenen Frau, wie geht's den betroffenen Mädchen und ist es überhaupt in der Lage, jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Aussage zu machen, eine Einvernahme durchzustehen.
Okay. Inzwischen sind Sie aber so ein ziemlich eingespieltes Gespann. Und Sie haben auch sehr viel erreicht durch Ihre Zusammenarbeit. Also jetzt einerseits hat es ein paar Prozesse gegeben, die Schlagzeilen gemacht haben, die auch eine Wirkung hatten in die Öffentlichkeit heraus. Es gab Täter, die verurteilt wurden. Sie haben aber auch politisch einiges in Gang gesetzt. Man hat eigentlich erst dank euch wirklich realisiert, aha, Menschenhandel gibt's. Wirklich.
Als Vertreter der Polizei muss ich Ihnen sagen, ist für mich letztlich nicht eine politische Frage, sondern es ist eine Frage der Menschenwürde. Und ich setze mich mit meinem Team ein, um eben der Menschenwürde Nachachtung zu schaffen.
Sie haben gerade gesagt, für Sie ist es nicht eine politische Frage, Menschenhandel. Und das sehen wir ganz anders. Also Menschenhandel ist für uns absolut, also gerade auch der Kampf gegen Menschenhandel, die Verbesserung des Schutzes der Opfer, das ist für uns ganz klar auch eine politische Frage, die auch mit politischen Mitteln erreicht werden muss. Also wenn wir nicht politische Vorstöße gemacht hätten, wenn wir nicht immer wieder an die Medien getreten wären, gesagt hätten, schaut hin, es gibt Opfer von Menschenhandel, wir haben Menschenhandel hier vor der Haustür. Engagiert euch, dass Gefäße geschaffen werden, die gegen dieses schwere Verbrechen vorgehen, dass Gesetze entwickelt werden, die Opfer schützen. Ich denke, das ist ein Stück weit auch unsere Spezialität, dass wir uns in der politischen Arbeit auch mit dem, was wir dort fordern, legitimieren mit unserer praktischen Arbeit. Also das, was wir in die Politik, in die Öffentlichkeit bringen, das sind Anliegen, die haben sich herauskristallisiert in der praktischen Arbeit, in der praktischen Beratung von Opfern von Menschenhandel.
Also ich möchte nochmal an die Zahlen zurücksprechen. Beide haben jetzt angesprochen, wenn man nicht hinschaut, dann sieht man es nicht. 55 Fälle in Zürich, 12 in Bern, 8 in Luzern, einer in Genf, keiner in Basel-Biet. Es gibt noch mehrere Kantone, die keinen einzigen Fall haben. Sind die alle so frei von Menschenhandel, Pornografie, Sexgewerbe?
Es ist sicherlich auch eine Frage des Hinsehens. Es ist ja nicht so, dass Betroffene an die Türen von Polizei und offiziellen Opferberatungsstellen klopfen und sagen, hier sind wir, sondern es braucht Dritte, die erkennen, die also auch einen Blick dafür haben, auch den Fokus haben auf diese Menschenrechtsverletzung und dann die Brücke bauen zu uns, sag ich mal, zu uns als spezialisierte Opferberatungsstelle. Da haben wir als FITS-Fachstelle Frauenhandel ein sehr großes Netz aufgebaut. Also wir verwenden einen großen Teil unserer Ressourcen darauf, wirklich im Gespräch zu sein mit den Sozialdiensten von Spitälern, mit Ärztinnen, mit Gassenarbeiterinnen auf der Straße, mit Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen, mit niederschwelligen Anlaufstellen für Migrantinnen, mit Grenzwächtern, mit den Besuchsdiensten in Ausschaffungshaft. Also ich könnte diese Liste jetzt wirklich weiterführen, aber einfach um Ihnen zu zeigen, auf diese Stellen muss man zugehen und sie informieren über das, was Menschenhandel ist, über Hinweise, die darauf aufmerksam machen, da ist irgendwas, da gibt's einen Druck bei den Menschen. Die sprechen vielleicht über schlechte Arbeitsbedingungen, über Schulden, die sie nicht zurückzahlen können, über psychische, über physische Gewalt. Und dann braucht es wie jemanden, der das wahrnimmt und sagt, okay, da muss ich jetzt intervenieren.
Also man sieht das nicht auf Anhieb.
Man sieht es nicht auf Anhieb. Es braucht wie auch ein Netzwerk von sensibilisierten Personen, die in Kontakt kommen könnten mit mutmaßlichen Opfern.
Es sind aber doch 44%, habe ich gelesen, dieser möglichen Opfer über die Polizei zu Ihnen gelangt. Das ist doch eine erstaunlich hohe Zahl, finde ich. Also das heißt, die Frauen kommen auch zu Ihnen, Herr Jäger, und sagen, irgendwas schiefgelaufen.
Die Frauen kommen zur Polizei, wenn sie Vertrauen fassen. Das bedingt auch, dass sie ein entsprechendes Bild der Polizei haben, denen sie begegnen. Da müssen wir daran arbeiten, dass wir als Polizisten und Polizistinnen auch so auftreten, dass wir von den Frauen, von den Opfern als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, weil die Zuhälter, die Menschenhändler geben sich jede Mühe, die Opfer glauben zu machen, dass sie beste Beziehungen zu den Behörden, zur Polizei hätten und sie dann schon erfahren würden, wenn eben ein Opfer sich an die Behörden wendet. Und die Ermittlungen sind wirklich sehr komplex, sehr schwierig und es braucht eigentlich ein sehr großes Fachwissen. Von daher ist es auch eine Frage der Ressourcen, dass Polizeikorps eben so viele Ressourcen an spezialisierten Kräften, und die machen dann halt nichts mehr anders, bereitstellen. Und das ist für kleinere Korps eben nicht ganz einfach. Und bei größeren Korps bin ich natürlich sehr dankbar, wenn ich von der Politik einen entsprechenden Auftrag erhalte. Also kann.
Und das ist ja eigentlich auch wieder eine politische Frage,
genau,
oder?
Das wollte ich auch
sagen. Jetzt bin ich doch wieder bei der Politik. Ich finde, es ist absolut richtig. Also die Polizei ist für uns der größte Türöffner. Also ist wirklich der größte Türöffner zu Rechten, zur Unterstützung von Opfern von Frauenhandel. Und insbesondere, und deswegen sind die Zahlen auch für Zürich, meine ich, aber korrigieren Sie mich, sind die Zahlen der Opfer, die in Zürich erkannt werden, die in Bern zum Beispiel erkannt werden, sehr viel höher als in anderen Kantonen, weil es eben dort die Spezialisierung gibt bei der Polizei, wo wirklich dann auch aktiv ermittelt wird, wo man nicht wartet, bis es vielleicht möglicherweise irgendwelche Hinweise gibt, sondern man geht wirklich. Man ist aktiv, man geht
die Fälle.
Ja,
also
geht sie suchen.
Wer nichts sucht, der findet nichts. Mhm. Und jetzt möchte ich auf das Juristische zu sprechen kommen. Menschenhandel ist ja aus juristischer Sicht nicht so richtig zu fassen. Sie haben schon gesagt, die Ermittlungen an sich sind schwierig. Auch juristisch ist das nicht so konkret zu fassen. Es besteht die Möglichkeit, und die ergreifen auch viele Anwälte und auch Staatsanwälte nutzen sie, dass man die Täter lediglich wegen Förderung zur Prostitution verurteilt. Und das ist wesentlich weniger schlimm als jetzt mal nach Strafmaß gemessen wie Menschenhandel. Peter Jäger, Sie sind ja auch Jurist. Was ist genau der Unterschied zwischen Menschenhandel und Förderung der Prostitution? Jetzt ganz handfest.
Der Menschenhandel zeichnet sich dadurch aus, dass mit der Ware Mensch gehandelt wird, dass eben eine Frau als Ware von A nach B verschoben wird, eben in der Regel von ihrem Herkunftsland in die Schweiz zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, um mal hier zu bleiben. Bei der Förderung der Prostitution geht es darum, um die Ausbeutung hier vor Ort, wo eben die Handlungsfähigkeit der Frau beschränkt wird und wo wir eben ein Machtgefälle haben zwischen dem Ausbeuter und auf der anderen Seite der Frau als Opfer. In diesen Verfahren hat sich gezeigt, dass es nicht immer einfach ist, den Faden von der Ausbeutung bis zurück lückenlos ins Heimatland zu ziehen. Was wir eben auch gestützt auf unsere Ermittlungen, auch mit Hilfe von technischen Überwachungsmaßnahmen meist gut beweisen können, ist hier die Ausbeutung. Aber weniger gut eben den ganzen Faden zurück ins Herkunftsland zu spinnen. Das führt in der Regel dazu, dass dann eben häufig die Förderung der Prostitution gut angeklagt werden kann und dann der Vorwurf des Menschenhandels, namentlich wenn wir da vielleicht nicht ganz so klare Aussagen der Frau haben, dann ein wenig auf wackeligeren Füßen steht.
Susan Seidel, dann sind ja das sehr geringe Strafmaße, die da in der Regel gesprochen werden, weil man eben diesen ganzen Faden nicht zurück ins Heimatland legen kann.
Ich sehe es ein Stück weit auch aus der Sicht der Frauen, die wir betreuen. Und die machen ja einen sehr großen Schritt, wenn sie aussagen. Also sie gehen da ein sehr großes Risiko ein, oft auch sofort gefolgt von Drohungen durch die Täterschaft. Und dann ist das natürlich sehr enttäuschend, wenn ein Verfahren mit einem Urteil endet, wo praktisch der Täter oder die Täterin den Gerichtssaal verlassen können, weil sie die paar Monate, zu denen sie verurteilt worden sind, eigentlich dann schon abgesessen sind. Also dann ist wirklich schwierig zu erklären, warum kann jetzt dieser Mensch hier rausgehen mit all dem, was ich erlitten und erlebt habe, wie ist das möglich? Aber ich sehe auch eine Entwicklung. Ich finde, dass das in der letzten Zeit Strafmaße gewesen sind, die also wirklich auch sehr viel höher lagen als auch schon.
Wo bewegen wir uns da?
Also wo wirklich Strafmaße ab 4 Jahre zum Beispiel gesprochen wurde, bis 10 Jahre.
Ja, das war der Goldfinger-Prozess, genau. Da gab es 10 Jahre.
Ja. Ja, und dann aber wieder wirklich sehr, sehr geringe Strafmaße ausgesprochen werden. Ja.
Ist das eine Frage des Gesetzbuches, das man anpassen müsste, oder müsste man jetzt die Wahrnehmung der Richter schärfen, oder woran liegt es?
Gut, das Strafmaß ist ja sehr hoch bei Menschenhandel, also es sind 20 Jahre.
Der Strafrahmen, der ist ja groß, auch bei der Förderung der Prostitution, der grundsätzlich bis 10 Jahre geht. Der Strafrahmen muss ausgeschöpft werden und wir haben ein Verschuldensstrafrecht. Das heißt, der Richter urteilt nicht nur gestützt auf das Übel, das dem Opfer zugefügt wurde, sondern eben auch gestützt auf die Schuld, die der Täter auf sich geladen hat. Und je nachdem, wie er sich natürlich gibt, vor Gericht, sein ganzes Vorleben spielt da eine Rolle. Darum sind die Strafmaße hier eben sehr unterschiedlich. Wir sehen da eine Entwicklung, und ich sehe das gleich wie Frau Seiter, dass tendenziell die Strafen steigen. Was aber auch heißt, dass wir einfach noch besser werden müssen in den Ermittlungen und in den Anklagen, weil das Gericht letztlich nur über das urteilen kann, was ihm auf den Tisch gelegt wird.
Haben Sie den Eindruck, Frau Seiter, dass die Frauen da schlechter wegkommen? Dass man vielleicht eher mildernde Umstände dem Mann zubilligt?
Nein, ich denke, ich weiß nicht, inwieweit da auch vielleicht gewisse Klischees und Stereotypen mit eine Rolle spielen, dass doch in vielen Köpfen noch die Haltung vorherrscht, naja, also wenn einer Prostituierten, sag ich, Gewalt und Ausbeutung passiert, dann ist so praktisch, damit muss man dann ja eigentlich auch rechnen. Also ich will das keinesfalls allen Gerichten, Staatsanwälten und so weiter unterstellen. Man merkt es ja auch ein Stück weit so in der Gesellschaft selber, dass da ein Unterschied gemacht wird, ob jemand schon in der Prostitution gearbeitet hat und dann sozusagen der damit rechnen muss, dass möglicherweise eine Ausbeutungs- und Gewaltsituation entsteht.
Beim Opfer, da geht es nachher am Schluss um die Frage Genugtuung und um den Schaden und nicht letztlich um dem Täter oder dem Beschuldigten eine möglichst hohe Strafe aufzubrummen. Was mir wichtig ist, dass wir vermehrt dazu übergehen, eben auch den psychischen Schaden, den seelischen Schaden, den eine Frau erleidet, eben auch genau anzuschauen. Weil was heute gemacht wird, man schaut nur den äußeren Schaden an, hat sie äußere Verletzungen, aber den psychischen Schaden, den schaut niemand an. Und psychische Schäden, die können genauso groß sein wie körperliche Schäden. Wir müssen viel mehr daran gehen, eben diese Schäden auch zu bemessen, da mit den Genugtuungen eben großzügiger zu sein und auch was den Schadenersatz betrifft, eben auch hier mehr Geld zugunsten der Frauen einzufordern. Und das fängt damit an, dass alles Geld, was sie verdient hat und was er eingesagt hat, dass sie das wieder erhält und dass ihr das auch zugesprochen wird. Weil für das hat sie gearbeitet.
Das Problem. Im Vergleich zu dem, was der Menschenhändler kassiert, sind, sage ich mal, die Entschädigungen, die gesprochen werden, sehr gering. Aber Genugtuungssummen sind manchmal etwas höher.
Wie hoch?
Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da war auch noch eine Vergewaltigung mit dabei und ich glaube, das sind etwa 10.000 Franken gewesen, die das Opfer bekommen hat. Aber sonst, sag ich mal, sind die Genugsummen eher sehr viel niedriger.
Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass die Europaratskonvention gegen Menschenhandel bald mal ratifiziert wird, auch von der Schweiz. Und Sie, Frau Seiter, haben gesagt, ja, es ist schön, dass die Schweiz das unterschreibt, aber es ist nur die halbe Miete, würde ich jetzt mal etwas salopp sagen. Was genau reicht nicht an dieser Europaratskonvention?
Die Europaratskonvention gegen Menschenhandel, das ist eigentlich eine der wenigen Konventionen, die den Schutz und die Unterstützung der Opfer von Menschenhandel in den Fokus stellt. Sonst sind Konventionen ja viel auch Täter, strafverfolgungsorientiert, definitionsorientiert. Aber hier wird wirklich ganz klipp und klar gesagt, welche Opferschutzmaßnahmen die Vertragsstaaten verbindlich vorweisen sollten. Und wir sind natürlich dann davon ausgegangen, dass das zum Anlass genommen wird vom Bund, von der Schweiz, dann wirklich auch mal zu schauen, was haben wir eigentlich erreicht mit den Gesetzen, mit den Verordnungen, mit den Weisungen, die wir in Bezug auf Menschenhandel erlassen haben. Was zum sollen? Sie sollen ja eine Schutzwirkung haben. Und da waren wir relativ erstaunt, dass dann der Bund fand, ja, also das ist eigentlich alles wundervoll erfüllt. Es fehlt nur eine Sache, nämlich das Zeugenschutzgesetz. Das gibt es bisher nicht. Und wir denken, also gut, das ist sicherlich wichtig. Also es braucht sicherlich ein Zeugenschutzprogramm in der Schweiz. Aber man muss wirklich auch sehen, dieses Zeugenschutzprogramm, das wird vielleicht, das sagt der Bund selber, 10 bis 15 Zeuginnen und Zeugen aufnehmen. Davon sind vielleicht 3 oder 4 möglicherweise Zeuginnen, die in einem Menschenhandelsverfahren ausgesagt haben. Aber was ist jetzt mit den knapp 200 Opfern von Menschenhandel, die wir im letzten Jahr betreut und geschützt haben? Wie werden die denn geschützt? Und da, denke ich, hätte man wirklich sehr viel genauer hinschauen können anlässlich des Ratifizierungsprozesses der Europaratskonvention. Denn wir sehen ganz klar, es gibt Lücken im Opferschutz, es gibt Lücken in der Opfererkennung. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und das empfinden wir schon als eine große Diskrepanz. Also muss man nicht wirklich beides anschauen. Wie können wir die schützen, die aus einer Ausbeutungssituation haben, ausbrechen können und die sich eigentlich in dem Moment, wo sie ausbrechen, auch gefährden, weil sie haben natürlich eine ganze Menge auch an Wissen über Hintermänner, über die Mechanismen, über Rekrutierung, über möglicherweise weitere Opfer, die involviert sind. Sie sind eine Gefahr für die Händler. Also in dem Moment, wo sie aus dieser Situation ausbrechen. Und da schon muss der Schutz greifen. Und nicht erst, wenn eine Aussage gemacht wird, wenn sie aussagen und dann ein Staatsanwalt, so ist das ja vorgesehen, beurteilen muss, ist das eine relevante Zeugenaussage? Und nur wenn sie relevant ist, hat sie auch die Chance, in ein Schutzprogramm nach dem Verfahren zu kommen. Und die Europaratskonvention, die sagt ja ganz deutlich, schaut, dass die Unterstützung der Opfer von Menschenhandel nicht von ihrer Kooperationsbereitschaft abhängig gemacht wird.
Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen, die internationale Zusammenarbeit. Also wenn jetzt wir annehmen, es würde alles wunderbar funktionieren in der Schweiz, wir hätten all die Verbesserungen, wir hätten mehr spezialisierte Polizei, wir hätten mehr politische Absichts, nicht nur Erklärungen, sondern auch Handlungen. Wir hätten mehr Frauen, die aussagen, und bessere Gesetze. Wir hätten alles bestens gelöst. Dann ist ja aber das immer noch so, dass die Frauen, auch wenn sie hier in der Schweiz bleiben könnten, immer noch in Gefahr sind, weil nämlich die Täter im Herkunftsland immer noch ihre Familien, ihre Kinder und so weiter bedrohen können und vor allem auch weitermachen dort. Also sind ja nicht, präventiv ist ja überhaupt nichts erreicht damit.
Ja, diese Fälle haben wir ja. Das sind Frauen, die nicht zurückkehren können, weil sie in ihrem Herkunftsland massiv bedroht sind?
Ist es tatsächlich so, wie Frau Seiter sagt, dass wir die Bedrohungssituation haben im Heimatland gegenüber den Familien? Und darum ist es auch wichtig, dass wir den Kontakt eben zu den ausländischen Kollegen haben. Also wir haben auch schon veranlasst, beispielsweise, wenn eine Drohung da war, dass eben die Polizeikollegen im Heimatland zu diesem Haus oder zu diesem Dorf eben ausrückten und sagten, wir sind da und wir schützen sie. Das ist ganz wichtig, dass man eben das Echo auch im Heimatland hat, dass man diese Drohungen nicht akzeptiert.
Sie haben mal gesagt, diese Frauen hätten überhaupt kein Vertrauen, auch nicht zur Polizei. Im eigenen Land haben sie das wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber es geht einfach mal darum, dass der Staat sich einsetzt für das Opfer. Und das ist nicht immer selbstverständlich. Und es genügt beispielsweise mal, dass einfach ein angeschriebenes Polizeiauto sich vor das Haus hinstellt und sagt, und wir sind da. Und
wir sind für diese Leute.
Sie tun das, ja.
Also wenn ich jetzt an diese ganze Roma-Diskussion denke und Ungarn und Bulgarien und so, dann kann ich mir das eigentlich schlecht vorstellen.
Doch, sie tun das auch in einem Roma-Fall. Ist mir selbst bekannt.
Das schützt vielleicht die Familie, aber was ist mit dem Opfer, das zurückkehren muss in die alten Verhältnisse?
Wenn diese dann zurückkommen, dann ist es das weitere Problem, weil dann ist das Paradies im Heimatland nicht hergestellt. Aber wenn sie letztendlich dann zurückgeht, kehrt sie ins gleiche Elend zurück. Das ist bitter, aber das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und darum ist es mir eben wichtig, dass wir eben über die Strafe fahren und eben über Schadenersatz, über Genugtuungssummen eben auch zu Geld kommen, die solche Frauen eben auch für einen Neustart in ihrem Heimatland und sei es nur mal eine Ausbildung zu absolvieren, eben erhalten können.
Ich bin also da ganz, ganz schrecklich realistisch, glaube ich. Also solange wir dieses Gefälle haben zwischen Ländern in Armut, wohlhabenden Staaten wird es immer diesen Migrationsdruck geben, für vor allen Dingen auch für die Frauen, die ja oft in den Herkunftsländern die Last, auch die finanzielle Last für große Familien tragen. Das wird es immer geben. Was wir machen können, und das tun wir auch, also die Rückkehr ist ja ein Thema, das wird bei uns in der Beratung von Anfang an thematisiert. Und die meisten Frauen gehen auch zurück. Das muss man an dieser Stelle ja auch mal festhalten. Die meisten Frauen gehen zurück in ihr Herkunftsland. Und dann ist es einfach wichtig zu schauen, okay, wo gehen sie dorthin zurück? Gibt es dort Reintegrationsprogramme? Gibt es vielleicht Ausbildungsprogramme? Es gibt ein Rückkehrhilfeprojekt des Bundes, die solche Rückkehr auch unterstützen. Aber ich muss auch sagen, die wenigsten Frauen akzeptieren diese staatlich geförderte Rückkehr, weil sie damit auch eine Stigmatisierung verbinden. Also ich komme zurück in einem Rückkehrprogramm für Opfer von Frauenhandel. Und ihr Ziel ist es eigentlich in der Regel, möglichst unauffällig zurückzukehren, in das alte Leben zurückzukehren, wenn das eben möglich ist. In keinster Weise verlauten zu lassen, dass sie hier von Frauenhandel, also in der Prostitution, ausgebeutet worden sind. Weil dann gibt es dieses Stigma Prostituierte.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt das nicht sehr optimistisch. Jetzt war doch kürzlich Frau Somaruga in Rumänien.
Aufgrund...
Das nützt gar nichts, oder?
Doch, das nützt sehr viel. Aufgrund des Besuches von Frau Bundesrätin Somaruga in Rumänien wurde eine Arbeitsgruppe Schweiz-Rumänien gegründet, der ich auch angehöre. Und wir waren bereits in Rumänien, war auch Frau Seiter dabei, wo es darum ging, eben mit den Behörden und den NGOs vor Ort Kontakt aufzunehmen, um eben all diese Fragen zu besprechen. Und ich bin da Frau Bundesrätin Somaruga sehr, sehr dankbar, dass sie nun unsere Bemühungen bei der Bekämpfung des Menschenhandels unterstützt und der Bund eben dieser Bekämpfung dieses schlimmen Phänomens eben auch entsprechendes Gewicht beimisst.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.